Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gottesdienste feiern können, auch heute wieder, auch du, Thorsten, dass du da bist. Freue ich mich sehr und bin gespannt auf das, was du uns gleich weitergibst von Jumpers. Heute möchte ich über letzte Worte sprechen. Letzte Worte, das ist das, was ein Mensch am Ende sagt, wenn er sich verabschiedet, wenn er auswandert, wenn er den Kontakt abbricht oder wenn er stirbt. Vielleicht habt ihr das schon mal miterleben müssen am Sterbebett, wo ihr, wenn ihr einen Menschen beim Sterben begleitet und seine letzten Worte gehört habt, das sind dann oft gewichtige Worte. Das sind Worte mit Substanz, die bedeutsam sind. Da will manchmal, wenn es so gelingt, ein Mensch das nochmal sagen, was ihm wichtig ist, was er auf dem Herzen hat. Und es gibt einige letzte Worte überliefert von berühmten Menschen. Ihr könnt da mal googeln, da findet ihr eine ganze Menge. Ne? Joe DiMaggio, das war ein Baseballspieler, der hat gesagt, endlich treffe ich Marilyn. Und er meinte natürlich Marilyn Monroe oder Goethe. Mehr Licht hat er sich erbeten. Die Lyrikerin Emily Dickinson hat gesagt, ich muss rein, der Nebel steigt auf. Thomas Edison, es ist sehr schön dort drüben. Es gibt, wenn ihr euch das mal anschaut im Internet, es gibt fröhliche letzte Worte, lustige letzte Worte, aber auch sehr ernste letzte Worte. Und ich frage mich, was werden mal meine letzten Worte sein? Was werden mal deine letzten Worte sein? Heute möchte ich mit euch gemeinsam die letzten Worte von Jesus anschauen. Und zwar nicht von dem Jesus, der am Kreuz hängt und stirbt, sondern der Jesus, der auferstanden ist und der zu seinem Vater in den Himmel geht. Was war das, was er kurz vorher noch einmal seinen Freunden, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern weitergegeben hat? Und diese Worte stehen im Matthäusevangelium am Ende, Kapitel 28, und sie sind von der evangelischen Kirche für heute als Predigttext vorgeschlagen worden. Ich möchte sie gerne lesen nach der Einheitsübersetzung. Ihr könnt sie auch mitverfolgen. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und machet alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Liebe Freunde, das ist ein Hammertext, ein wirklicher Hammertext, der ist unglaublich wichtig. Das ist nicht irgendwas, was Jesus gesagt hat. Das sind seine letzten Worte, die er seiner Kirche, seiner Gemeinde nochmal ins Stammbuch schreiben will. Sie haben grundlegende Bedeutung für die Kirche und auch darum grundlegende Bedeutung für uns. Und Gerald, wie du sagst, sie sind eine Herausforderung. Und ich möchte, dass wir uns dieser Herausforderung von Jesus stellen. In 6 kurzen Schritten möchte ich entfalten, was Jesus uns hier sagen möchte. Erstens: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Was für ein Statement, liebe Freunde. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus geht in die Vollen. Er formuliert nochmal seinen Anspruch. Und Jesus ist nicht bescheiden. Damals wurde schon die Frage gestellt, wer ist Jesus eigentlich? Und heute gibt es diese Frage auch, wer ist Jesus eigentlich? Und die Antworten fallen ganz unterschiedlich aus. Er war ein Vorbild, er war ein Sozialreformer, er war ein Prophet und was auch immer man noch hören mag. Jesus lässt das hinter sich und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Zu Deutsch, ich bin der Herr. Und das Neue Testament spricht dann in den höchsten Tönen von Jesus, in den unterschiedlichsten Bildern. Das Neue Testament sagt, Jesus ist der Erste am Anfang der Schöpfung. Er hat diese Schöpfung ins Leben gerufen mit dem Vater. Er ist der Letzte, der das letzte Wort sprechen wird, wenn der letzte Tag angebrochen ist. Jesus ist die Mitte der Weltgeschichte. Jesus allein ist der, der uns den Weg zu Gott zeigen kann und der uns auch mit Gott in Verbindung bringt. Jesus allein ist es, der unsere Schuld aus der Welt wegträgt, so dass wir unsere Sünde loswerden können. Und er ist der Einzige, der uns ewiges Leben versprechen kann, weil er selbst den Tod überwunden hat. In diesen höchsten Tönen redet das Neue Testament von Jesus. Und darum hat er diesen Anspruch zu Recht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin der Herr. Und ihr wisst ja, es gibt so viele, die diesen Anspruch haben, Herren zu sein. Natürlich die großen Diktatoren im letzten Jahrhundert, Hitler und Stalin und so weiter. Aber es gibt auch im Gegenwärtigen, nicht ganz so schlimm, aber die Putins, die Erdogans, die Orbans, die Trumps, die alle auftreten mit diesem Machtanspruch. Wir sind eigentlich die Herren, die Kings. Aber auch in unserem Leben kann das so sein. Vielleicht ist es bei dir der Chef, der das raushängen lässt, dass er dein Chef ist. Der wirklich sagt, ich habe Macht über dich. Oder dein Ehemann, der dich bedroht, weiß vielleicht sonst keiner, aber der deutlich macht, ich bin hier der Herr im Haus. Und wenn du an meiner Seite sein willst, dann tust du, was ich dir sage. Oder auch schlechte Angewohnheiten können uns beherrschen. Jesus sagt, und darunter dürfen wir uns stellen, ich bin der Herr, ich habe die Vollmacht. Und das möchte ich dir auch für dein Leben zusprechen. Jesus möchte auch in deinem Leben der Herr sein. Aber sein Stil ist anders als das von Orban und Putin. Der Stil von Jesus ist sanftmütig. Der ist mild, der ist zärtlich, der ist behutsam. Jesus kommt nicht mit der Brechstange und bricht sich gewaltsam Weg in dein Herz, sondern er klopft an und er wartet, bis du öffnest. So will er der Herr deines Lebens sein und werden. Das ist also das Erste. Mir ist gegeben alle Macht. Das Zweite, die Konsequenz daraus. Darum geht hin. Liebe Freunde, ich freue mich so sehr, dass wir uns endlich wieder treffen können hier im Martin-Luther-Haus. Auch, dass die Gottesdienste wieder voller werden, das ist super. Die Pandemie neigt sich ihrem Ende zu, hoffentlich jedenfalls. Genau, es geht zurück, die Zahlen sind unten. Wir können uns wieder treffen, wir können wieder Dinge miteinander machen. Die Kinder können wieder in die Freizeiten fahren und die Teens, super. Und wir kommen zusammen und wir treffen uns und wir haben Gemeinschaft und das ist toll. Und ich freue mich auch, wenn wir uns wieder mal die Hand geben können oder uns umarmen können. Das ist super. Also Gemeinschaft ist toll und das genießen wir so sehr. Und das ist auch nicht falsch und das ist auch okay und das ist auch ein Geschenk. Aber es ist nicht die Bestimmung der Kirche. Die Bestimmung der Kirche ist nicht, dass sie beieinander hockt. Beieinander gluckt, sich einegelt. Das ist nicht die Bestimmung der Kirche. Die Bestimmung von Gemeinde ist, geht hin. Jesus hat nichts dagegen, wenn wir uns wohlfühlen. Aber die Bestimmung unserer Gemeinde ist, geht hin. Igelt euch nicht ein in euren Gemeindehäusern. Bleibt nicht hinter euren Kirchenmauern stecken, macht es euch nicht gemütlich, sondern geht hin. Und für mich ist das eine ganz wichtige Frage für unseren Gemeindeentwicklungsprozess. Ich freue mich, ich merke jeden Tag mehr, wie ich mich auf diesen Prozess freue, weil der so viele wichtige Fragen hat. Ja, für mich ist das so eine wichtige Frage. Sind wir eine Gemeinde, die geht, die hingeht? Oder sind wir eher eine Gemeinde, die sich's hier gut gehen lässt? Und wenn wir eine Gemeinde sind, die hingehen will. Wie machen wir das? Wohin gehen wir? Wie gehen wir? Das finde ich super spannend, denn das ist unsere Bestimmung. Geht hin. Natürlich muss man sich jetzt die Frage stellen, ja, wohin denn eigentlich? Ne? Wohin gehe ich und wozu gehe ich irgendwo hin? Klar, das ist der dritte Punkt. Mache zu Jüngern alle Völker. Es geht darum, dass Menschen Christen werden. Dass sie Nachfolgerinnen und Nachfolger, Freundinnen und Freunde von Jesus werden, das ist ihm wichtig, dass Menschen Christen werden. Aber mit diesem Ausdruck hatte ich immer schon meine Probleme. Machet zu Jüngern alle Völker. Ich sag mal, das kann man doch nicht machen. Man kann doch Glauben nicht machen. Man kann doch nicht auf Knopfdruck dafür sorgen, dass Menschen in eine Beziehung zu Gott kommen. Das kann man doch nicht machen. Ja, Glaube ist doch gerade unverfügbar. Glaube ist doch ein Geschenk. Und darum habe ich mit diesem Wort immer so ein bisschen meine Probleme. Es gibt auch da neuere Übersetzungsmöglichkeiten, die ich aber auch ablehne. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Wir müssen einfach mal gucken, was ist damit gemeint? Ist natürlich nicht so gemeint, dass wir das machen. Ja, es gab es schon so oft in der Geschichte, dass Kirche versucht hat, Menschen per Zwang zum Christentum zu bekehren, durch Taufen, durch Zwangstaufen, durch Zwangsbekehrung. Das sollte das gemacht werden, Christianisierung. Das ist nicht damit gemeint. Vom Neuen Testament her können wir nur sagen, Glaube ist immer Geschenk, Glaube ist immer freiwillig. Und Jesus sagt hier, so möchte ich es mal übersetzen, auch wenn es hier nicht so steht, ladet die Menschen ein. Lade die Menschen leidenschaftlich ein, dass sie meine Freunde werden, dass sie meine Nachfolger werden. Nicht machen, aber einladen, leidenschaftlich, mit Nachdruck, aber nicht aufdringlich. Und wer Interesse hat, über die anderen Übersetzungsmöglichkeiten mal mit mir zu diskutieren, kann mich gerne später ansprechen. Gab es eine große Debatte in den letzten 2-3 Jahren. Also, das mit dem Machen, das ist nicht so. Aber einladen. Und wer soll eingeladen werden? Wen sollen wir einladen? Alle Völker. Da gibt es keine Begrenzung. Das ist nichts Lokales, nichts Regionales. Ja, damals war das eigentlich nur Israel. Aber Jesus sagt, alle Völker sollen eingeladen werden. Alle. Und das heißt auch die Uetersener und die Tornescher und die Pinneberger. Jesus sagt uns, der Lebendige sagt uns, hey, ihr vom Martin-Luther-Haus, geht hin und ladet die Menschen dieser Stadt ein, dass sie meine Freunde werden, dass sie meine Nachfolger werden. Geht ihr und sagt das den Leuten, ich lade sie ein. Das ist die Herausforderung des lebendigen Jesus für uns. Und da gibt es viel, habe ich Lust, mit euch darüber nachzudenken, ob wir das tun, wo wir das tun und wie wir das tun können. Diese Einladung an die Frau, an den Mann, an das Kind, an den Jugendlichen zu bringen. So, und jetzt beschreibt Jesus auf zweierlei Weise, wie das geschehen kann. Also, mache zu Jüngern alle Völker. Jetzt kommt viertens, indem ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft. Also, Jesus redet, ich habe das Wort bewusst vermieden bis hierher, aber es geht ja darum, Jesus redet von Mission. Er sendet seine Freunde, seine Nachfolger in die Welt und das ist Mission. Und jetzt ist die Frage, wie sollen wir das eigentlich machen? Wie funktioniert Mission? Und es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Bin mal gespannt, ob es da auch irgendeine Verbindung zu Champas gibt in irgendeiner Weise. Mission ist so vielfältig. Jesus beschreibt hier 2 Wege, wie diese Mission geschieht. Erstens, indem ihr sie tauft und dann das Zweite, indem ihr sie lehrt. Gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Zunächst, mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens, das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo diese trinitarische Formel mal so gebraucht wird. Wir beginnen ja immer so unseren Gottesdienst. Oder im Namen des Vaters und des Sohnes und so. Das ist ja unsere grundsätzliche Formel bei den Amtshandlungen. Im Neuen Testament ist es nur hier, dass wir das so kompakt finden. Taufe. Jesus spricht von der Taufe. Man könnte jetzt so viel über Taufe sagen, das mache ich aber gar nicht. Es gibt so viele verschiedene Taufverständnisse unter den Kirchen. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ich finde, unser evangelisches Taufverständnis hier ist sehr wichtig. Von Luther her, das finde ich gerade hier so wichtig, das lutherische Taufverständnis. Wie heißt das? Nämlich, Gott spricht in der Taufe dir sein Ja zu. Er sagt dir in der Taufe, hey Mensch, ich hab dich lieb. Ich finde dich großartig. Du bist wertgeachtet. Egal, was du tust, egal, ob du fromm bist oder nicht, ich liebe dich. Und darum möchte ich meinen Namen auf dich legen. Das geschieht nach lutherischem Verständnis in der Taufe. Und darum ist es auch die Säuglingstaufe, die so bedeutsam ist, weil wir das über einem Säugling vollziehen, der kann noch gar nicht glauben, der kann noch gar nicht fromm werden, der kann sich noch gar nicht bekehren. Und trotzdem und gerade vorher sagt Gott, hey, mein Angebot steht, meine Hand halte ich dir hin, du bist von mir geliebt. Und ich finde, das ist bei der Mission so wichtig, dass Mission nicht damit beginnt, dass die Leute sich bekehren sollen oder irgendwas tun sollen, sondern dass erstmal die Zusage Gottes kommt. Ich liebe dich. Ich finde dich großartig. Du bist mein Kind. Du darfst meine Freundin sein, mein Freund. Ich will dein Papa sein. Ich will dein König sein. Ich möchte dich zu mir einladen. Das steht am Anfang. Und bei Mission muss immer erst die Einladung kommen, der Zuspruch und nie eine Forderung. Nie ein Druck, nie ein Drang, nie eine Manipulation, eine Forderung, sondern hey, ich halte dir meine Hand hin und wenn du willst, dann schlag du ein. Das ist das Erste, die Taufe. Und das Zweite, das ist jetzt bei mir Punkt 5, indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Also das Erste war, macht zu Jüngern, indem ihr tauft und dann indem ihr lehrt. Christliche Lehre ist oft nicht besonders beliebt. Es ist anstrengend, Lehre, eine Lehrpredigt zu hören. Das hat manchmal nichts mit dem Leben zu tun, scheinbar. Wir suchen lieber den schnellen Tipp. Mir sagte mal jemand, wenn ich zum Gottesdienst komme, dann möchte ich gerne einen Tipp für den Alltag, einen Ratschlag, wie ich meinen Alltag gestalten kann. Das finde ich ja auch alles nicht schlecht, finde ich auch ganz gut. Aber eine geistliche Entwicklung einer Gemeinde und auch unseres persönlichen Lebens ist ohne biblische Lehre einfach nicht möglich. Das sagt das Neue Testament auch in aller Deutlichkeit. Ja? Um was für eine Lehre geht es? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es geht also um den Willen von Jesus. Den sollen wir kennenlernen und den sollen wir halten. Puh, da wird mir schwindelig, wenn ich das höre. Überlegt euch doch mal, was Jesus alles geboten hat. Noch nicht einmal einen bösen Gedanken denken, immer und jedem vergeben, die Nächsten lieben, den Feind lieben. Wenn man schon eine andere Frau interessiert anguckt, dann hat man schon die Ehe gebrochen und so weiter und so fort. Es gibt noch mehr Hammertexte von Jesus. Puh, da wird mir schwindelig. Ne? Da kriege ich doch Angst, die kann ich doch nie halten, wie soll das gehen? Aber es gibt eben auch andere Worte von Jesus, wo Jesus sagt, hey, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann könnt ihr auch Frucht bringen. Also nicht diese Gesetze irgendwie einhalten wollen, sondern den Weg zu Jesus suchen. Und dann können wir auch Frucht bringen. Und schließlich sechstens noch, letztens und siehe. Wenn es in der Bibel heißt siehe, dann bedeutet es immer Achtung. Jetzt wird es wirklich ganz wichtig. Jetzt müsst ihr nochmal genau hinhören. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und damit endet das Matthäusevangelium. Danach wird wirklich, das ist der letzte Satz nach dem Matthäusevangelium, was Jesus gesagt hat. Und ich finde diesen Satz so wichtig. Stellt euch doch mal die Situation vor. Ein Berg in Galiläa, diese 11 Männer, ja, diese Truppe von verängstigten und zweifelnden Männern und mehr Frauen waren vielleicht auch ein paar dabei, aber vor allem diese Männer, ja, Fischer, Handwerker, Bauern, Zolleinnehmer, Freiheitskämpfer, auf jeden Fall nicht besonders, die bekommen diesen Auftrag. Geht hin in alle Welt, das ist doch eine Oberüberforderung. Und dann sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und Jesus sagt damit, ihr seid keinen Tag allein. Ich bin an eurer Seite. Ich helfe euch, dass ihr das machen könnt. Ich gebe auch Gelingen. Ich selber werde die Menschen rufen und zum Glauben führen. Ihr müsst das gar nicht machen, weil ihr das sowieso nicht machen könnt. Ich bin da. Und das gilt auch für uns als Gemeinschaft hier in Uetersen, in dem, was wir erkennen in unserem Prozess. Jesus sagt, ich bin da. Das, was ihr entdeckt als Auftrag, als was auch immer, ich bin da und ich gehe mit. Und ich werde segnen. Und ich glaube, dieses Wort auch über meinem Leben und über deinem Leben, das ist mein Konfirmationsspruch übrigens, der hat mich schon so oft durchgetragen, ich bin bei euch alle Tage. Ne? Den könnt ihr euch ganz persönlich nehmen. Und trotzdem müssen wir biblisch bedenken, der ist in die Missionssituation hineingesagt. Und nicht nur, wenn wir mal eine Ermutigung im Alltag brauchen, wobei die auch gelten kann. Ich komme zum Schluss. Die letzten Worte von Jesus sind eine echte Herausforderung. Er gibt ein Statement ab. Ich bin der Herr. Das dürfen alle wissen, auch die Uetersener. Und ich wünsche mir, dass wir uns fragen, sind wir eine gehende Gemeinde Und wenn wir es werden wollen, dass wir uns dann fragen, wie und wohin konkret, das ist super spannend. Jesus ist der, der in unserer Mitte ist. Er ist der Anker in der Geschichte. Er ist der Erste und der Letzte. Er steht am Anfang und am Ende deines Lebens. Er will unser Leben zum Ziel bringen. Er ist für dich da. Was für ein Glück. Amen.